Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie heute Sören Brinkmann. Guten Tag. Eine Fußgängerzone ohne Kaufhaus. Schwer vorstellbar eigentlich. Es fehlt doch der Impulsgeber für eine Stadt. Das Herz, zumindest wenn es ums Einkaufen geht. Shopping in der Innenstadt. Und entsprechend trostlos sieht es in Zentren, ja, oder im Zentrum mancher mittelgroßen Städte aus, wo schon lange kein Kaufhaus mehr existiert. Und das Schicksal könnte sich andernorts wiederholen. Denn rund um die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gibt es Spekulationen, dass ein Drittel der 131 Standorte dicht gemacht werden könnte. Aber vielleicht stimmt ja auch die alte Regel gar nicht mehr, dass es so einen Anker braucht, wie einst Hertie oder eben Karstadt Kaufhof bzw. Galeria, C&A, P&C und diese Reihe könnte man jetzt noch weiter fortsetzen. Die Frage ist also, sterben ohne solche Namen die Innenstädte aus oder gibt es schon längst andere Impulsgeber? Kleine, außergewöhnliche Geschäfte zum Beispiel. Oder vielleicht muss es auch gar nicht mehr immer nur ums Kaufen gehen. In den Innenstädten könnte sich etwas anderes etablieren, ja, wenn die meisten sowieso mit ein paar Klicks im Internet alles erledigen können. Vielleicht braucht es dann mehr Cafés, Kulturräume, Orte zum Verweilen oder zum Wohnen. Und wie müssen die Städte dafür umgebaut werden? Was passiert zum Beispiel mit den Häuserklötzen, die mal Kaufhäuser waren? Es gibt viel zu besprechen in unserer heutigen Sendung zu diesem Thema in der Agenda. Die Zukunft der Innenstädte haben große Kaufhäuser ausgedient. Und wir diskutieren mit folgenden Gästen. Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Sie hat mitgearbeitet unter anderem an der Studie Frischer Wind in die Innenstädte. Guten Morgen, Frau Wagner-Endres.
Schönen guten Morgen.
Außerdem in der Runde Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Er ist dort Beigeordneter für Gemeinde- und Stadtentwicklung sowie Raumordnung. Guten Tag, Herr Düsterdiek.
Guten Tag, Herr Brinkmann.
Und außerdem der Oberbürgermeister von Herne ist in der Leitung, Frank Duda. Ihnen auch guten Tag.
Ja, guten Morgen zusammen.
Und ich würde gerne einsteigen mit der Frage, welche Chancen Sie den großen Kaufhäusern geben. Herr Duda, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, hat vor einigen Jahren in seiner Stadt das Kaufhaus dicht machen müssen, beziehungsweise es wurde dicht gemacht. Daraus ist etwas Neues entstanden, das besprechen wir gleich, das vertiefen wir gleich. Aber zunächst mal vielleicht zu Frau Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Wenn wir mal so in 5, in 10 Jahren schauen, was glauben Sie, laufen wir da noch durch Kaufhäuser?
Also ich hoffe es schon, dass wir zumindest noch durch die Häuser laufen können. Ob sie dann noch reine Kaufhäuser sind, so wie wir sie heute kennen, das ist natürlich die große Frage. Und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass Kaufhäuser schon seit rund 40 Jahren auf dem Rückzug sind. Sie haben es in der Anmoderation ja schon gesagt, Hertie, Wertheim oder Horten, das sind alles große Namen, die gibt es ja so gar nicht mehr. Mhm. Trotzdem ist die Idee des Kaufhauses ja noch nicht grundsätzlich gestorben. Aber ich glaube, es ist eher die Frage, wie es denn gelingt, diese Idee neu zu interpretieren und diese großen Raumressourcen, die es ja hat, auch zeitgemäß und nachhaltig zu nutzen.
Mhm. Jetzt haben Sie schon ganz viele Aspekte angesprochen, die wir vertiefen wollen in dieser Sendung. Erstmal an Herrn Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Gehen Sie in 5, in 10 Jahren noch einkaufen in Kaufhäusern?
Also ich will auch mit der Bemerkung beginnen, dass ich das sehr hoffe. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass es jedenfalls in Teilsegmenten noch möglich sein wird. Ich schließe mich der Frau Wagner-Endres gerne an. Wir werden sicherlich neue Konzepte, auch Kaufhauskonzepte erleben. Wenn Sie schauen, was Galeria Kaufhof jetzt in der aktuellen Situation und auch schon vor der Mitteilung des Insolvenzverfahrens gemacht hat, ist das ja auch ein Umsteuern. Man kann nachlesen, dass es dort ein Konzept Galeria 2.0 gibt. Das heißt also auch ein Splitting, was dort vorgenommen wird. Es soll Filialen in Metropolen geben zukünftig, die auch aufgewertet werden, was das Warenangebot angeht. Es soll regionale Magneten geben und es soll auch kleinere Häuserstandorte weiterhin geben, sogenannte lokale Foren, die dann ein praktisch orientiertes kleines Sortiment vorhalten. Und das Ganze ist auch umgesetzt, wenn Sie sehen, dass bis Oktober 2022 bereits 10 Filialen nach diesem neuen Konzept Galeria 2.0 etwa in Frankfurt, aber auch in kleineren Städten wie Kassel oder Kleve umfunktioniert wurden, zeigt das. Man macht sich dort Gedanken, das ist auch dringend erforderlich. Und das hinterlässt bei mir die Hoffnung, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass es auch überlebensfähige Standorte gibt, die wir in 5 oder 8 Jahren noch besuchen können.
Überlebensfähige Standorte, aber eben nicht alle.
Das ist richtig, ja. Ich denke auch, dass wir von den 131 Filialen im Falle Galeria Kaufhof sicherlich uns von mindestens einem Drittel werden verabschieden müssen. Da ist die schlichte, auch betriebswirtschaftliche Frage zu beantworten, inwieweit sind Standorte noch profitabel zu betreiben. Und spielen ja verschiedene Faktoren, Herr Brinkmann, eine Rolle. Die Frage der Miethöhe spielt eine Rolle. Die Frage, wenn also Mieten gezahlt werden müssen, energetischer Zustand der Gebäude, Modernisierungs- und Baumaßnahmen, die zu treffen sind vor Ort. Aber das kann man von außen natürlich schwer bewerten. Aber ich gehe auch davon aus, dass eine größere Anzahl an Filialen nicht mehr lebensfähig ist an der Stelle.
Wir sprechen heute über die Zukunft der großen Kaufhäuser und welche Folgen zum Beispiel die Schließungen für Innenstädte haben. Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung, an der Agenda hier im Deutschlandfunk zum Thema die Zukunft der Innenstädte. Haben große Kaufhäuser ausgedient? Wie empfinden Sie es zum Beispiel, wenn Sie an leerstehenden großen Kaufhäusern vorbeigehen, beziehungsweise an den Gebäuden, in denen mal Kaufhäuser untergebracht waren? Sie können sich gerne beteiligen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und immer der Hinweis dazu, wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Wir haben gerade darüber gesprochen, beziehungsweise Herr Düsterdieck hat das ein bisschen ausgeführt, wie sich oder an welchen Standorten sich möglicherweise die Kaufhäuser halten können und wo nicht. Frank Dudda ist Oberbürgermeister in Herne und er kann uns erzählen, wie es ist in einer Innenstadt ohne Kaufhaus. Was passiert, wenn das Kaufhaus verschwindet beziehungsweise schließt? Ihnen ist das passiert, beziehungsweise Ihrer Stadt ist das passiert und Sie mussten dann eigentlich Neues entwickeln. Aber vielleicht fangen wir erstmal an der Stelle, Herr Dudda. Wie war es als Hertie, war das in Ihrem Fall, als das Kaufhaus geschlossen wurde? Und wir haben offenbar ein paar Leitungsprobleme zu Herrn Dudda, das hatten wir eben schon. Ich versuche es nochmal, Herrn Dudda anzusprechen, Oberbürgermeister der Stadt Herne im Ruhrgebiet. Und wir wollen mit ihm eigentlich darüber sprechen, was man tun kann, wenn eben ein Kaufhaus aus einer Stadt verschwindet, welche möglichen Chancen darin liegen, wie eine Stadt etwas Neues entwickeln kann. Herr Dudda, hören Sie uns
noch? Also ich höre Sie gut.
Ah, jetzt hören wir Sie auch, das ist schön. Und das beruhigt mich.
Ich kann Ihnen auch sagen, ich habe Ihre Frage gut verstanden und meine Antwort ist, einer Stadt geht es schlecht, wenn sie mitten im Herzen eine blutende Wunde trägt. Und das ist keine gute Entwicklung, weil das Umfeld rundherum auch Schaden nimmt und im Grunde eine gewisse schlechte Stimmung ausschlägt. Und das war alles für uns eine ganz schwierige Ausgangslage.
Mhm. Wie sind Sie damit umgegangen als Stadt?
Als erstes brauchen Sie einen Plan. Sie müssen klar definieren, was Sie wollen. Wollen Sie amerikanische Verhältnisse in der Innenstadt? Wollen Sie eine Einzelhandel geprägte Innenstadt? Oder wollen Sie das, was wir wollten, Menschen zusammenzubringen?
Ganz kurz, was meinen Sie mit amerikanischen Verhältnissen?
Da gibt es ja tatsächlich in den Innenstädten immer das Schildzentrum, aber da gibt es keine Verweilmöglichkeiten oder diese Verdichtung mit Einzelnen, wie wir sie kennen.
Das heißt, Sie wollten einen Lebensraum wieder neu schaffen sozusagen?
Genau, das war unsere Idee, Menschen zusammenzubringen und das als Oberbegriff. Und zwar Erlebnisorte zu schaffen, Austauschorte zu schaffen mit Einzelhandel. Das heißt, wir haben den Fokus verschoben und haben darauf gesetzt, dass wir wieder noch mehr Menschen in die Innenstadt bekommen, gern mit mehr Kaufkraft.
Bei Ihnen, ich habe es eben schon gesagt, war es eine Hertie-Filiale, die geschlossen wurde. Das Problem, in Anführungsstrichen, bestand ja bei Ihnen auch darin, das war ein Gebäude oder es ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, das unter Denkmalschutz steht. Das heißt, Sie konnten nicht einfach Tabula rasa machen, alles wegreißen und sozusagen dann ganz neu entwickeln.
Das war die nächste Schwierigkeit. Das hat uns viele Jahre des ja, des Nachdenkens gekostet. Wir sind zum Schluss gekommen, sowas geht nur, wenn die öffentliche Hand selbst reingeht und Verantwortung übernimmt, in dem Fall eine städtische Tochtergesellschaft. Aber das geht eben auch nur mit einem Bündel mit Fördermaßnahmen, die man zugleich in die Innenstadt legt. Bei uns waren das energetische Förderung und Stadtumbaumittel. Nur in dem Zusammenspiel von verschiedenen Förderoptionen mit einem Engagement der städtischen Töchter war überhaupt die Privatwirtschaft zu bewegen, auch noch zusätzlich mit ins Boot zu kommen.
Bei Ihnen ist dann das Projekt Neue Höfe, so heißt das, entstanden im Bestand. Das heißt, Sie haben das Gebäude umgebaut. Was ist heute in diesem alten Kaufhaus drin?
Ja, Gott sei Dank, eine Komplettvermietung mit mehr Arbeitsplätzen als vorher. Mhm. Aber es war tatsächlich der Leitgedanke zunächst, sehr viel Arbeitsplätze, also Büroraum dort zu schaffen, damit neue Menschen überhaupt in die Innenstadt kommen, um eben unsere neuen kulturellen Angebote zu nutzen, um unsere neuen Angebote zum Verweilen und zum Essen und Genießen zu nutzen, aber eben auch, um den restlichen Einzelhandel zu stützen, viel Büronutzung. Mhm. Wir haben aber zusätzliche Gastronomie und zwar dann eben auch Spezialgastronomie. Also heute im Ernährungssektor gibt es ja so viele moderne Konzepte, die wir bislang in einer Mittelstadt wie Herne nicht abbilden konnten. Die haben wir dort jetzt untergebracht. Und wir gehen aber auch mit einem Showroom der Stadtentwicklung, der Stadtentwicklungsgesellschaft jetzt selbst auch noch an diesen zentralen Punkt, um das zu einem Austauschpunkt für die Bevölkerung zu machen. Wohin soll sich die Stadt oder die Innenstadt weiterentwickeln?
Und diese klaffende Wunde, Herr Duda, von der Sie eben sprachen, ist die geschlossen?
Ja klar, sieht gut aus, macht Freude. Mhm. Und wir haben auch noch ein wenig Einzelhandel dort platzieren können, aber es ist eben nicht mehr das dominierende Thema. Aber die hohe Strahlkraft, die Architektur in der Innenstadt bewirken kann, die zeigt ein solches Gebäude. Und deswegen setze ich darauf, dass auch die alten Kaufhäuser, ich habe das sehr gerne gehört von Frau Wagner-Endres, auch erhalten bleiben. Die Gebäude sind das Thema. Wie man es bespielt, das muss man individuell von Gemeinde zu Gemeinde genau sich ansehen.
Sagt Frank Duda, SPD-Oberbürgermeister in Herne. Die Stadt liegt im Ruhrgebiet, da muss man natürlich hinzufügen. Es ist eine Stadt, die auch ohnehin schon in den zurückliegenden Jahrzehnten viel mit dem Strukturwandel zu tun hat. Frau Wagner-Endres, Sie sind gerade angesprochen worden von Herrn Duda. Ist das so etwas, was Sie sich vorstellen, wenn man darüber spricht, so kann eine Transformation gelingen, so kann man aus einem Kaufhaus, das mal vielleicht der Magnet war, einen neuen Magneten in der Stadt machen?
Ich denke, was in Herne da gelungen ist, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und Herr Duda hat es schon eben angesprochen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass es nicht darum geht oder nicht darum gehen kann, Blaupausen zu entwickeln, sondern dass man gucken muss, was ist in meiner Stadt, was ist für unsere Stadt das richtige Konzept? Also was trägt die Bevölkerung? Was braucht die Bevölkerung? Natürlich gibt es auch Städte, die stark natürlich vom Tourismus auch geprägt sind. Aber das Entscheidende ist ja letztlich, und das haben wir ja vor allem in der Corona-Zeit sehr schmerzlich auch erleben müssen in den Städten, dass die Räume und die Stadt natürlich zuerst für die Bewohnerinnen und Bewohner da sein muss. Mhm. Und das betrifft natürlich auch ganz besonders die Innenstädte als sehr zentrale Orte. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Konzepte in anderen Städten und da ist ganz viel auch ausprobiert worden in den letzten Jahren, weil natürlich der Handlungsdruck auch viel größer geworden ist und das finde ich sehr spannend. Also Herne ist ein sehr schönes Beispiel, aber ich kann mir da noch viel mehr Vielfalt auch vorstellen, die in anderen Städten vielleicht möglich ist und auch gefragt ist. Viele probieren ja auch mit Pop-up-Stores oder auch mit Bildung, also Schulen oder Bibliotheken in diese Leerstände auch zu bringen. Auch das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, weil damit eben auch nochmal ganz andere Zielgruppen zu anderen Zeiten in die Stadt auch geholt werden und auch das Gemeinwohl letztlich gestärkt wird. Also da auch geschaut wird oder die Möglichkeit geschaffen wird, sich auch nochmal auf einem anderen Weg zu treffen als nur für den Konsum und für das Einkaufen.
Sie sprechen da, Frau Wagner-Endres, schon einen Punkt an, der natürlich ganz entscheidend ist, wenn wir auf die Innenstädte insgesamt gucken, nämlich das, wofür die Innenstädte überhaupt genutzt werden. Wir reden ganz oft natürlich über das Thema Einkaufen, Shopping. Und tatsächlich sind Innenstädte immer noch hauptsächlich auch Anlaufpunkt für Shopping. Das zeigt eine Erhebung vom Institut für Handelsforschung in Köln 2022, dass 55%, also mehr als die Hälfte der Besucher einer Innenstadt tatsächlich kommen wegen des Shoppings. 24%, weiter hinter ein Viertel noch, kommen wegen Gastronomie. Aber das könnte sich dann verschieben, glauben Sie, oder?
Das könnte sich auf jeden Fall verschieben. Ich wage da jetzt keine Prognosen, weil auch da, also in genaueren Zahlen, weil auch da, denke ich, ist das von Stadt zu Stadt und auch von Region zu Region kann das sehr unterschiedlich sein. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass da Verschiebungen auch notwendig sind.
Zumal Sie ja auch schon Punkte angesprochen haben, was dann hinzukommt, Bildungseinrichtungen, kulturelle Einrichtungen. Das heißt, da sind wir dann weg vom Thema Einkaufen und Shopping.
Ganz genau.
Herr Dutter, bei Ihnen ist das ja auch ähnlich, oder?
Ja, wir setzen auf, wie gesagt, den Dreiklang neue Mobilität, neue Energie und in der Tat neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und darunter definiert man tatsächlich dann auch Fragestellungen, wie will man denn heute tatsächlich Kinderbetreuung, Arbeiten und eben Mobilität unter einen Hut bringen. Und wenn man dafür in einer Innenstadtlösung anbietet, hat man auf jeden Fall die hohe Frequenz von morgens bis abends, die man benötigt, um meines Erachtens auch Einzelhandel im Online-Zeitalter zu ermöglichen. Also der Schlüssel in Herne war eindeutig, weitere Ansiedlungen auch von Wohnräumen, weitere Ansiedlungen von Medizineinrichtungen rund um die Stadt. Wir haben quasi um die Stadt nochmal einen Gürtel gelegt, der es ermöglicht hat, eben tatsächlich dann eben auch Impulse zu setzen.
Einzelhandel im Online-Zeitalter, haben Sie gesagt, Herr Dutter, damit liefern Sie mir schon das Stichwort für Hörermails, die uns erreicht haben. Zum einen schreibt uns Herr Daub, nicht nur große Kaufhäuser haben ausgedient, sondern die Innenstädte als Ganzes. Heute kriegt Mensch alles, was er fürs Leben braucht, beim Discounter, entweder vor Ort oder eben online. Und Thomas schreibt uns, seit Karstadt, er kommt offenbar aus der Nähe von Flensburg, seit Karstadt Flensburg geschlossen wurde, habe ich kein Bedürfnis mehr, in die Innenstadt zu gehen. Da steckt noch sehr dieser Kerngedanke dahinter. Man fährt fürs Einkaufen in die Innenstadt, Herr Düsterdiek. Aber Sie, wenn Sie aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sprechen, streben Sie es auch an, da wirklich eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten stärker hereinzubringen in die Innenstadt?
Ja, das ist sicherlich ein richtiger und wichtiger Ansatz. Lassen Sie mich vielleicht vorweg nochmal sagen zu den Höreranmerkungen. Das kann man nachvollziehen. Ich will allerdings auch dagegen halten. Die deutschen Städte und die Struktur unserer Städte, die wir in Deutschland haben, die sind auch von ihrer Herkunft ganz anders geprägt. Wir haben viele historische Innenstädte, Altstädte, auch kleinteilig, die gewachsen sind, sozusagen das Modell einer europäischen Stadt. Und da muss man sagen, das ist ein Identifikationsfaktor für die Menschen vor Ort, die Innenstadt als solche. Das ist ein Begriff von Heimat. Es gab vor einigen wenigen Jahren eine Umfrage, 2018, 2019, wo ein Umfrageinstitut Bürgerinnen und Bürger befragt hat, was bedeutet für sie der Verlust von Heimat. Da hätte man jetzt vieles vermuten können. Beispielsweise Migrationsfragen oder andere Dinge mehr. Nein, die häufigste Antwort, die seinerzeit gegeben wurde, war, das ist der Verlust einheimischer, inhabergeführter Geschäfte in meiner Innenstadt. Mhm. Das zeigt also, wir haben einen unwahrscheinlichen Identifikationsfaktor auch der Menschen mit den Innenstädten. Das sind Visitenkarten einer Stadt oder Gemeinde. Deswegen ist es ganz wichtig, alles dafür zu tun, dass man Innenstädte und Ortskerne vital und lebendig erhält. Und in der Tat ist es notwendig, eine Nutzungsmischung dort zukünftig auch anzubieten. Das haben ja auch Frau Wagner-Endres und Herr Dutter aufgezeigt. Es bleibt allerdings dabei, Sie haben vorhin die Umfrage des IFH angesprochen. Ich habe vergleichbare Zahlen des sogenannten ZIMA-Monitor 2022. Was ist die Leitfunktion derzeit der Innenstädte? Und da sind die Einkaufsmöglichkeiten mit 56% ganz oben dabei. Das bleibt aus meiner Sicht auch in den nächsten Jahren trotz des aufwachsenden Onlinehandels der maßgebliche Punkt. Gastronomie, aber dann auch öffentliches Grün. Lebenswerte
zum Verweilen, also
zum Verweilen.
Menschenfreundlich,
genau, Sauberkeit, Aufenthaltsqualität, da sind die Kommunen auch gefordert und setzen vieles um. Das hat ja Herr Dudde auch vorhin schon skizziert für Herne.
Wir wollen das gleich weiter vertiefen und auch fragen, wie Innenstädte lebendig bleiben können jenseits der Kaufhäuser. Aber noch einmal, weil uns Herr Dudde gleich um 10:30 leider in dieser Runde verlassen muss, deswegen noch mal kurz die Frage an Sie auch gestellt. Sie haben eben erzählt, Ihr Projekt, die Neuen Höfe, dort gibt es Vollvermietungen, es gibt mehr Beschäftigte als vorher in dem Hertie-Kaufhaus. Das heißt, Sie können unterm Strich zufrieden sein. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob Sie fast froh sind, dass das Kaufhaus weg ist oder zumindest, ob Sie froh sind, diese Chance genutzt zu haben.
Also wir sind froh, dass wir uns im Moment tatsächlich ganz gut entwickeln. Aber ich will Ihnen ehrlich sagen, das bleibt eine Daueraufgabe. Das wird dem Wandel der Gesellschaft immer wieder angepasst werden müssen. Für mich ist zweierlei zentral. Ganz wichtiger Hinweis auch mit Grün. Wir setzen jetzt mitten in die Innenstadt nochmal eine Revitalisierung unserer Parklandschaft an. Die Leute müssen verweilen. Die müssen zum Verweilen in die Innenstadt kommen, um auch zu kaufen, selbstverständlich. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir mitten in die Innenstadt jetzt ein Musikzentrum setzen. Das heißt, ein neues Lebensgefühl auch in die Stadt implantieren und sagen, mein Gott, Herne klingt wieder neu. Kommt in die Innenstadt, schaut euch das an, geht dabei auch noch shoppen und geht dabei meinetwegen auch noch in die Restaurants. Aber es muss diesen Magneten nach wie vor geben und der Handel spielt da auch schon eine ganz wichtige Rolle. Also nur mit, sage ich mal, kulturellen Angeboten würden wir die Innenstadtfunktion, so wie wir sie nicht kennen, nicht ausfüllen können. Aber das Ganze muss mittlerweile eine Gesamtkomposition sein.
Sagt Frank Dudde, Oberbürgermeister in Herne. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen aus Ihrer Stadt geschildert haben hier in der Runde, in der Agenda im Deutschlandfunk. Da sprechen wir heute. Vielen Dank
Ihnen. Vielen Dank und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank. Wir sprechen heute in der Agenda über die Zukunft der Innenstädte. Haben große Kaufhäuser ausgedient? Und Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Die Agenda im Deutschlandfunk, wo wir heute über die Zukunft der Innenstädte sprechen, jenseits oder vielleicht auch mit Kaufhäusern. Die Zukunft der Innenstädte haben große Kaufhäuser ausgedient. Das ist unser Thema heute. Und Sie können sich gerne beteiligen. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und genau das hat Herr Scheinmann getan. Er hat uns geschrieben und er hat uns ein paar Wünsche aufgeschrieben. Das wünsche ich mir in einem ehemaligen Kaufhaus, wenn es denn schließen sollte. Und da listet er auf: Wohnungen, Kinderspielräume, kleine inhabergeführte Fachgeschäfte, Räume für Kultur, also Ateliers, Musikclubs, kleine Theater, Übungsräume für Musikerinnen und Musiker. So könnte es dann aussehen. Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik sieht so ein gut genutztes sieht so eine gute Nachnutzung für ein Kaufhaus aus?
Klingt auf jeden Fall spannend. Und mich hat dieses Bild, das der Zuhörer da gerade entwickelt hat, sehr stark an die Bibliothek in Helsinki erinnert, Odi, die ähnlich ausgestattet ist. Also ich glaube, außer Wohnen. Wohnen gibt es da nicht. Mhm. Aber ansonsten gibt es ja sehr viele öffentliche Räume, die nutzbar sind. Eben auch Studios, Musikstudios. Also so ein Ort, wo auch die Stadt selber gesagt hat, wir wollen da ein Wohnzimmer schaffen. Wohnzimmer für unsere Stadt, wo die Leute sich treffen können. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild.
Ein Wohnzimmer, eine neue Nutzung dann in den alten Räumlichkeiten, in den alten Häusern, auch um der Verödung entgegenzuwirken. Das ist ja so ein Stichwort, das man immer wieder liest. Und wir haben eben von Frank Dudde, dem Oberbürgermeister in Herne, gehört, dass es offenbar dort ganz gut gelungen ist, diese Verödung ein bisschen oder dieser Verödung entgegenzutreten. Viele sagen aber auch, eigentlich in vielen Innenstädten gibt es ja auch jetzt schon die Verödung, selbst mit Kaufhaus. Frau Wagner-Endres.
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, Das wurde vorhin auch schon angesprochen. Was wichtig ist, ist, dass nicht nur auf das Kaufhaus zu schauen, sondern die gesamte Innenstadt im Blick zu haben. Das heißt, so eine die Zukunftsnutzung von so einem Kaufhaus, das vielleicht eben nicht mehr in der Funktion vorhanden ist, wie es mal war, als Teil eines Gesamtkonzeptes der Innenstadt.
Also keine Shopping-Monokultur mehr.
Genau, richtig.
An der Stelle passt es, glaube ich, ganz gut, wenn wir Joachim Neu dazu holen, der uns angerufen hat aus Berlin. Denn er hat, wenn ich es hier richtig lese und richtig verstehe, ein Konzept oder eine Idee entwickelt für die Nachnutzung eines alten Kaufhauses. Guten Tag, Herr Neu.
Ja, guten Tag. Also jetzt muss ich erstmal ganz bescheiden sagen, ich habe nicht das Konzept entwickelt, okay, sondern ich gehe um 13 Uhr in die Wilmersdorfer Straße, hier in Berlin-Charlottenburg. Da gibt es ja auch ein Karstadt-Kaufhaus und da geht es jetzt auch im Bezirk schon seit einiger Zeit, auch in der BVV, wie kann man diese Straße aktivieren. Und da ist nachher, was ich Ihnen zugeschickt habe, ein Vorschlag einer Nutzung künstlerisch, aber ich bin da auch eingeladen als ein Vertreter einer Bürgerinitiative Stuttgarter Platz, weil es gibt auch das Angebot, was da diskutiert werden soll, leerstehende Gewerberäume zur Verfügung zu stellen der Nachbarschaft, der Öffentlichkeit, um dort sozusagen bürgerschaftliche Aktivitäten auch anzubieten und dann zu reaktivieren. Ich weiß also jetzt gar nicht, weil ich ja jetzt erst eingeladen bin, wie das aussehen kann. Das
heißt, aber was stellen Sie sich vor?
Bitte?
Aber was stellen Sie sich vor?
Ja, also es gibt ein ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen hier, die Kannstraße, da gibt es verschiedene Bürgerinitiativen, die da drumherum sind und dass die dort dieses Büro, nehmen wir mal an, diesen Laden oder was, gemeinsam betreiben und jeden Tag eine Initiative dort Angebote machen, von der Mieterwerkstatt an über Sozialangebote oder eben, ist alles offen, nur was interessant ist, dass jetzt also anscheinend diese Wirtschaftsförderung, eben leerstehende Räumlichkeiten, nicht nur als Bürgeramt, da gibt es auch schon ein Bürgeramt in den sogenannten Wilmer Arkaden, noch erweitern will für nachbarschaftliche Aktivitäten der Bürgergesellschaft. Dass da also wieder eine Reaktivierung stattfindet. Und ich habe, das schicke ich auch gleich zu, auch noch eine Einladung hier die an die Gesamtöffentlichkeit am 2. Dezember hier. Da gibt es eine Studie, Entwicklungsperspektiven für das Gewerbe an der Wilmersdorfer Straße. Die nennt sich Studie Kompass. Da kommt dann auch der Bezirksbürgermeisterin, der Stadtrat, um da die Informationen zur Verlängerung und Weiterentwicklung vorzustellen.
Und Herr Neu, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht Ihnen tatsächlich auch an der Stelle auch darum, dass Sie sich ja etwas mehr wünschen als die Shopping-Monokultur, dass Sie sich also wirklich eine Durchmischung wünschen.
Richtig, also das auch vom Bezirksamt die Idee, die Bibliothek da zu verlagern, vor dem Rathaus. Da Neubau, das ist zu teuer, jetzt wollen sie vielleicht auch Räume anbieten. Also öffentliche Einrichtung, eine Stelle des Bürgeramt ist schon da. Die Bibliothek könnte auch reingehen vielleicht durch Nutzung oder eben die Nachbarschaft, also nicht institutionelle Mieter, wie dieses Bürgerbüro, also im Sinne jetzt von Nachbarschaftsinitiativen, dort auch reingehen. Also bisher ist ja ein Weihnachtsmarktnetz natürlich wieder da, üblichen Stände in der Zone und die wird auch verlängert die als Fußgängerzone. Das ist auch schon beschlossen, dass sie richtig mehrere Kilometer fast lang wird. Das ist auch geplant, um das zu reaktivieren und zu animieren. Gibt es natürlich immer diese Probleme mit den Autofahrern und Parken und Parksuchverkehr, ist klar, das wird auch nicht ganz einfach. Aber nochmal, hinsichtlich meines Interesses oder unseres Interesses ist eben auch die Nachbarschaft hineinzubekommen und da so eine Win-Win-Situation. Wir werden wahrgenommen, wir haben Ansprechpartner in den Fußgängerzonen und der Bezirk und die Werbegemeinschaft oder so, die haben natürlich dann mehr Zulauf an potenziellen Kundschaften.
Und die haben, genau, auch eigene Interessen, natürlich aber auch Interesse, Kundschaft dorthin zu locken. Herr Neu, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und ich verspreche Ihnen, wir werden sicherlich noch über diese Aspekte sprechen, unter anderem, wie man dann mit dem Parkraum umgehen muss in den entsprechenden Innenstadtbereichen, wenn man zum Beispiel mehr Wohnen haben möchte oder wenn man eine größere Durchmischung dort haben möchte. Danke Ihnen, Herr Neu, für Ihren Anruf. Wir reden heute über die Zukunft der Innenstädte. Haben große Kaufhäuser ausgedient? Das ist unser Thema in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Und um nicht nur so diesen negativen Blick auf Kaufhäuser, auf Abstieg, auf Schließungen zu haben, wollen wir vielleicht auch ein bisschen auf, ja, manche würden sagen, auf den Zauber der Kaufhäuser blicken zwischen glitzernden Schaufenstern und Wühltischen ein bisschen oder vielleicht auch weit darüber hinaus. Uns ist jetzt auch in der Leitung zugeschaltet Christian Greiner vom Kaufhaus Ludwig Beck in München. Guten Tag, Herr Greiner.
Guten Tag.
Und Sie hängen schon sehr am Prinzip Kaufhaus, oder?
Ja, das tue ich. Ob man das immer auf den reinen Begriff Kaufhaus beziehen muss, so würde ich das gar nicht sehen. Aber ich hänge sehr an dem Konzept Innenstadt und auch stationärer Handel und vor allem auch an dem Begriff Einkaufserlebnis. Das ist was, was mir sehr wichtig ist und was wir versuchen auch wirklich tagtäglich umzusetzen.
Wir waren jetzt ja gerade bei dem Punkt in unserer Diskussion, dass wir darüber gesprochen haben, wie sich Innenstädte verändern, um mehr Durchmischung herbeizuführen, um zum Beispiel kulturelle Einrichtungen reinzubekommen, um vielleicht auch mehr Wohnen zu ermöglichen. Aber aus Ihrer Sicht, welchen Stellenwert sollte in Zukunft das Shopping, das Einkaufen haben?
Ich glaube, dass Einkaufen in der Innenstadt auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist. Aber heute ist ja Einkaufen nur noch zum gewissen Teil eine Bedarfsdeckung. Also lange Zeit war ja immer die Motivation der Menschen eigentlich, ich muss in die Stadt gehen, weil ich irgendwas brauche. Heute ist es eine Option geworden. Ich kann in die Stadt gehen. Ich möchte in die Stadt gehen. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere, ich brauche ganz andere Motivation, um einfach auch wirklich dann in die Stadt zu gehen.
Und da muss mehr geboten werden als das Einkaufen an sich, was ich genauso gut am Rechner erledigen kann, mit ein paar Klicks.
Ja, durchaus. Ja. Also ich bin auch kein Freund davon, wenn man heute manche Einkaufsstraßen anschaut, wo wirklich eins zu eins die vergleichbaren Geschäfte aufgereiht sind und ich eigentlich gar nicht weiß, in welcher Stadt befinde ich mich eigentlich. Wobei das Allerschlimmste für eine Innenstadt ist immer Leerstand. Also wenn ich heute an leeren Geschäften vorbeigehe, das ist die allerschlimmste Variante. Aber ansonsten ist Vielfalt, glaube ich, immer was Spannung erzeugt, ja, und was wirklich Interesse birgt, weil die Leute in der Regel ja auch nicht in die Stadt gehen, um irgendwo an einer einzigen Stelle vielleicht irgendwas zu machen oder zu konsumieren, sondern die nehmen sich ja die Zeit und verbringen auch länger Zeit in der Innenstadt und möchten vielleicht auch unterschiedlichste Dinge erleben. Und deswegen muss da die Attraktivität sehr hoch sein. Aber natürlich, und das merken wir eben auch sehr stark, die Erreichbarkeit der Innenstädte, die muss eben auch gewährleistet sein. Und eben auch mit allen verfügbaren Mitteln. Und da ist das Auto nach wie vor ein wichtiger Faktor. Ja. Also der ÖPNV definitiv, Fahrrad auch. Aber das Thema Auto ist gerade, auch wenn ich eben einkaufe, wenn ich Familie dabei habe, ein wichtiges Thema. Und das ist eine Mixtur und ein Zusammenspiel, was extrem wichtig ist. Und es gibt Städte, die machen das wirklich sehr vielfältig und gut. Und es gibt eben auch leider Beispiele von Städten, wo das einfach nicht funktioniert und dann veröden solche Innenstädte.
An der Stelle vertreten Sie sicherlich ein Stück weit die Position, die von vielen Händlern zu hören ist, dass der Autoverkehr nicht zu weit zurückgedrängt werden darf. Ich verspreche, auf dieses Thema kommen wir gleich noch zurück hier in der Sendung. Aber weil Sie gerade vom Einkaufserlebnis oder der Attraktivität auch gesprochen haben, möchte ich gerne die Mail von einem Hörer, Herrn Krewinkel, noch zitieren. Der schreibt uns nämlich, die Attraktivität eines Kaufhauses steigt auch durch die Möglichkeit, in schöner Atmosphäre essen oder trinken zu können. In Heidelberg gibt es zum Beispiel ein Restaurant im oberen Stockwerk mit einem schönen Blick über die Stadt. Schöne Cafés als Dachgarten oder mit Blick nach draußen locken mit Sicherheit mehr Leute an. Ist das die Option, die Sie auch wählen, Herr Greiner, dass Sie sagen, also bei Ihnen, da muss man auch sitzen können, verweilen können. Es soll eine Bar geben, ein Café, man kann Musik hören. Ist dann also Kaufhaus mehr als kaufen?
Auf jeden Fall. Deswegen ist der Begriff Kaufhaus auch irgendwie etwas antiquiert, glaube ich. Wir müssen Erlebnis schaffen und den Leuten einfach, die auch motivieren, Zeit zu verbringen und Neugierde zu wecken, dass sie sagen, Mensch, und man gibt sich Mühe, wie man die Fenster gestaltet, man natürlich auch eine gute Beratung zu schaffen. Bei uns ist heute ja die Mitarbeiter, die bei uns in der Beratung sind, da geht es ja nicht bloß darum, dass ihnen jemand die richtige Größe einfach aus dem Regal holt, sondern das sind Menschen, die ihnen einfach auch ein gutes Gefühl geben, ja, die ihnen einfach auch zeigen, okay, pass mal auf, was kannst du dir, was passt zu dir, was steht dir, wie passt du da einfach in die richtige Situation.
Also eben, es geht unterm Strich natürlich, Sie sind ja auch Unternehmer, natürlich auch darum, dann durch diese Anreize Geld zu verdienen, klar.
Ja, das ist selbstredend. Also ohne dass es am Schluss das irgendwo ein wirtschaftliches Konstrukt wird. Deswegen, also ich finde ja auch die Ideen, die der Herr aus Berlin kommuniziert, finde ich auch spannend, weil alles, was wie gesagt die Innenstädte belebt, was Leute in die Innenstädte holt, ist wertvoll. Die Frage ist natürlich immer, wem gehören diese Immobilien? Und in der Regel ist es ja nicht so, dass jemand sagt, ich kann einfach eine Immobilie mal abgeben und stehen lassen und verdiene damit kein Geld, weil die Leute dafür auch viel Geld bezahlt haben. Also am Ende muss es trotzdem natürlich irgendwo einen wirtschaftlichen Mehrwert haben für den, der es betreibt. Aber wie gesagt, also es muss einfach einen Mehrwert haben, es muss ein Anreiz sein und es muss ein Erlebnis sein, reinzugehen. Und das haben andere Branchen ja auch schon geschafft. Also ich habe immer den Vergleich, wenn ich ins Kino gehe, es gibt eben Kinos, die mehr bieten, als nur einen Film anzuschauen, was ich auf der Couch viel gemütlicher kann, sondern wo eben halt viel drumherum passiert, wo das wirklich ein Erlebnis ist, sich einen Film im Kino anzuschauen.
Christian, das ist so das Ding. Christian Greiner, Sie gehören zur Wörl-Familie, das muss man noch hinzufügen. Der Name ist bekannt, vor allem in Süddeutschland, da betreiben Sie mehrere Kaufhäuser und unter anderem sind Sie eben auch Vorstandsvorsitzender beim Kaufhaus Ludwig Beck in München. In einem Porträt über Sie in der Zeitschrift Kapital, da habe ich gelesen, zu einem Rundgang in Ihrem Kaufhaus, Shopping so weich und pastellfarben, so kunst- und humorvoll, dass es sich eher wie ein Museums- oder Cafébesuch anfühlt. Da habe ich mir überlegt, das funktioniert natürlich am Marienplatz in München in prominenter Lage, aber nicht in Bielefeld Bahnhofstraße, oder?
Das widerlegen viele Einzelhändler, dass das eben auch in Kleinstädten oder auch in abgelegenen Standorten sehr gut funktionieren kann. Es ist natürlich an einem prominenten Standort wie jetzt am Marienplatz oder auch, wir haben ja auch unsere Wörl-Filialen stehen ja auch oft in wirklich sehr, sehr guten Lagen. Wenn ich da natürlich viel um mich rum passiert, eine gute öffentliche Anbindung ist und viele Menschen oder auch Touristen da sind, ist es natürlich erstmal so gesehen, in Anführungsstrichen, leichter. Auf der anderen Seite ist natürlich so begehrte Standorte auch deutlich mehr umkämpft. Es gibt deutlich mehr Konkurrenz. Man hat natürlich auch eine andere Kostenstruktur. Und ich glaube, dass es gibt wirklich, also wenn ich jetzt andere Städte mir anschaue, die auch wirklich Innenstadt toll zelebrieren, ist zum Beispiel eine Stadt wie Münster. Wenn Sie heute in die Münster, in die Innenstadt gehen, das ist wirklich ein Traum. Also das ist wirklich ganz toll. Auch eine Stadt wie Ravensburg zum Beispiel. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Beispiele, wo regionale Händler, auch im größeren Stil, wirklich mit großen Häusern, ein unfassbar tolles Einkaufserlebnis bieten. Und aber da stehen oft eben auch Inhaber und auch Geschäftsführer persönlich dahinter und die kennen ihre Kunden vor Ort und die versuchen, was Individuelles zu schaffen. Und es ist eben kein Schemata F, wo ich sage, das ist jetzt überall genau das Gleiche, sondern es ist was Individuelles Besonderes.
Und bei Ihrem Plädoyer bzw. Ihrem Anhängen an Kaufhäusern, da würde Sie sicherlich Frau Florio sehr unterstützen. Sie schreibt uns, ich vermisse die großen Kaufhäuser in unseren Städten sehr. Sie machten oft einen sehr lebendigen Anziehungspunkt aus und ich habe viel dort gekauft. Ich denke, dass viele willige Geschäftsleute die horrenden Mieten für die Ladenlokale allerdings nicht mehr zahlen können. Da sind wir bei einem Punkt, den Sie auch angesprochen haben und den ich gerne nochmal weitergeben würde, auch an Frau Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Wenn wir über gerade die Mieten sprechen, viele Experten gibt es, die sagen, insbesondere Immobilienfirmen oder Fonds, die großen Immobilien vermieten, haben ein Stück weit auch den Bogen überspannt, wenn dann da Pachtzahlungen von 100 Euro pro Quadratmeter abgerufen wurden.
Ja, das ist richtig und das ist auch ein großes Problem und das nicht nur für die 1A-Lagen, über die wir jetzt, glaube ich, gerade auch gesprochen haben, ja. Sondern natürlich auch für andere Lagen. Und das
heißt, es geht um mehr noch. Es wird ja bei den Problemen zuerst genannt, ganz oft die Digitalisierung, dass der Einzelhandel vielleicht auch ein Stück weit verschlafen hat, mit Amazon und anderen mithalten zu können. Aber diese, ja, insbesondere die Immobilienpreise machen da auch vielen zu schaffen.
Die machen definitiv vielen zu schaffen. Und wir haben ja auch in Deutschland da keine wirkliche, von rechtlicher Seite zumindest, keine wirkliche Möglichkeit, da stärker einzugreifen, weil es ja kein Gewerbemietrecht und sowas auch gibt bisher. Die Städte oder die Kommunen haben da letztlich, also die es gibt Handlungsspielraum, der allerdings nicht so einfach ist, natürlich auch auszuschöpfen. Man kann natürlich in den Dialog auch gehen mit den EigentümerInnen, da auch schauen, gerade wenn Leerstände anstehen, da ins Gespräch zu kommen. Einige Städte wie Bremen zum Beispiel haben da einen starken Fokus auch drauf gesetzt, da neue Ideen auch zu entwickeln, wie man eben solche Immobilien auch weiter nutzen kann, weil zum Teil natürlich auch bei solchen Investoren, die häufig gar nicht lokal auch verankert sind. Und das ist dann das größere Problem, wenn es nämlich größere Fonds sind oder international tätige Unternehmen, die eben auch keinen lokalen Bezug haben, ja, zu der Stadt, dass dort auch einfach mal Immobilien liegen gelassen werden können, ja, oder sowas wie klassische Enkelgrundstücke, was man auch aus anderen Bereichen der Stadtentwicklung kennt. Und da der
Das heißt, es wird nicht zu niedrigen Preisen dann vermietet, stattdessen wird es leer stehen gelassen.
Richtig, genau, dass man den Leerstand eben im Kauf nimmt, weil man immer noch denkt, ach, da kann ja doch noch was kommen, das warten wir erstmal ab. So, und da muss die Kommune natürlich stärker handeln und auch gucken, dass sie durch planerische Mittel da auch konsequenter handelt und eben auch den Dialog sucht.
Ja. Ich würde gerne einen weiteren Hörer noch zu Wort kommen lassen, bevor wir gleich um 11 Uhr Nachrichten haben. Karl-Heinz Hallmeier hat uns angerufen aus Leipzig. Guten Tag, Herr Hallmeier. Guten Tag. Sagen Sie uns gerne Ihren Blick auf die Innenstädte, zum Beispiel Leipzig vielleicht, und auf die Kaufhäuser dort.
Leipzig ist ein ganz besonderes Beispiel. Der Herr Schneider mit seiner Linken, im Sinne nicht von Linkspartei, Finanzpolitik, hat auch das Leipziger historische Stadtzentrum gerettet, was zu DDR-Zeiten wahrscheinlich abgerissen worden wäre. Und ich wohne im Westend. Und dort hat uns ECE Hamburg ein piekfeines Allee-Center gesponsert, was auch hervorragend besucht wurde, bis aufgrund der Nachwendepolitik und so weiter und so fort immer mehr Problemfamilien angesiedelt wurden und 40.000 Wohnungen weggerissen wurden. Und jetzt heißt es bauen, bauen, bauen. Da gibt es ein sächsisches Wort. Wir bauen auf und reißen nieder. Arbeit gibt es immer wieder.
Sie müssen uns noch mal kurz schildern, was das für ein Bauprojekt ist. Das heißt, beziehungsweise was das für eine Passage ist. Ist es ein innenstadtnahes Shoppingcenter?
Nein, das ist 10 Kilometer von der Innenstadt entfernt, im Westend. Und das Gebäude nennt sich Allee-Center, wie die Kette, die in ganz Ostdeutschland vertreten ist.
Aber ist es so, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben jetzt eben erwähnt, dass es gut besucht ist, dass da vielleicht Leute dann aus den Innenstädten herausgezogen wurden? Oder?
Es war ein Herr Knorr, eine sehr agile Leadership. Und sie haben immer Landkarten veröffentlicht und man konnte eine Nadel einstecken, von wo man ist. Und das Einzugsgebiet bezog sich bis nach Sachsen-Anhalt. Und das war das beste Wohngebiet der Stadt, weil damals zu DDR-Zeiten noch mit Algen gesucht wurde, wo sie am längsten überleben. Und das ist logischerweise das Westend.
Herr Hallmeier, ich danke Ihnen für den Anruf. Ich danke Ihnen für Ihre Eindrücke, die Sie uns aus Leipzig mitgegeben haben. Und bei Bernd Düsterdijk würde ich gerne weitermachen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, nämlich nochmal mit dem Blick auf das, was Herr Hallmeier da auch angesprochen hat, inwieweit zum Beispiel auch große Infrastrukturprojekte oder auch Shoppingcenter außerhalb der Innenstädte da auch etwas kaputt gemacht haben. Ist das etwas, was immer noch nachwirkt? Oder haben Sie das Gefühl, dass da auch mehr eigentlich von den Städten selbst falsch gemacht wurde?
Ja, ich denke, das, was der Herr Hallmeier geschildert hat, das ist ja eine typische Situation, die wir auch in der Nachwendezeit erlebt haben. Wir beobachten ja mittlerweile eine völlige Abkehr von dieser Systematik auf der grünen Wiese. Das Thema ist erledigt sozusagen. Die Einzelhändler, auch Warenhäuser im klassischen Sinne oder eben Einkaufszentren werden innenstadtnah oder in den Innenstädten, in den Zentren angesiedelt. die Erkenntnis ist längst gereift, dass man da natürlich Kaufkraft aus den Zentren abgezogen hat in der Vergangenheit, was ja zu massiven Problemen dann auch der Innenstädte und Ortskerne geführt hat. Mhm. Und das ist auch richtig so. Wie gesagt, die Erkenntnis ist gereift. Wichtig ist aus meiner Sicht, das wollte ich auch nochmal im Anschluss an die letzte Bemerkung von Frau Wagner-Endres und auch von Herrn Greiner machen. Das ist ja aus den beiden Kommentaren deutlich geworden. Wir brauchen ein Zusammenspiel aller Akteure, aller Innenstadtakteure. Herr Greiner hat das für den Bereich der Einzelhändler oder der Händler insgesamt skizziert, was für gute Möglichkeiten es da gibt, den sozusagen den Erlebniseinkauf zu realisieren. Da sind die Händler gefragt. Mhm. Frau Wagner-Endres hat geschildert, dass die Immobilieneigentümer eine wichtige Rolle spielen. Das ist absolut richtig. Wir müssen in der Tat hier zu ganz neuen Modellen auch kommen. Wir haben häufig in den letzten Jahren mit überzogenen Mietforderungen zu tun gehabt. Dann kam die Corona-Krise, unter der die Innenstädte und der Handel insbesondere und Gastronomie heute noch leiden. Wir sind
und das alles in einer Phase, in der ohnehin viel schon in den Online-Bereich abgewandert
ist. Genau. Ja. Und wir müssen auch mal bedenken in dem Kontext, dass wir ja auch Leerstände hatten schon vor Corona. Wir hatten auch in sogenannten 1A-Lagen rund 15% der Geschäfte zum Teil je nach Region standen leer. Die Leerstandsquote erhöht sich dann, wenn sie in die sogenannten 1B-Lagen gehen. Und mit der Problematik umzugehen. Und dann sind die Kommunen als Akteure natürlich auch gefragt, die aber andere Ansatzpunkte haben.
Die Kommunen sind gefragt, dann natürlich auch mit der jeweiligen Politik vor Ort. Darauf gucken wir gleich noch. Aber eine Frage geht noch vor den Nachrichten an Christian Greiner. Denn Sie haben uns eben geschildert, dass eben das Kaufhaus oder das Shopping-Erlebnis wirklich im Vordergrund stehen muss beim Kaufhausbesuch. Was kann man denn, Sie blicken nun insbesondere auf wirklich eine 1A-Lage am Münchner Marienplatz, was kann man denn von dort lernen andernorts und was kann man nicht lernen?
Meinen Sie jetzt von dem Umfeld?
Genau.
Oder meinen Sie?
Ja, beziehungsweise von der Umsetzung her. Wenn Sie sagen, man will wirklich ein attraktives Erlebnis schaffen, was funktioniert vielleicht andernorts und was funktioniert dann doch eben nicht so wie am Marienplatz in München?
Das hängt wirklich, glaube ich, von dem Standort und von dem Umfeld ab, was es dort gibt und was es nicht gibt. Also wir versuchen wirklich bei uns eine Vielfalt zu schaffen von der Gastronomie, von unterschiedlichen Dienstleistungen. Sie haben es angesprochen, wir haben bei uns den Bereich Musik, wir haben jedes Wochenende eigentlich Künstler da, die bei uns auftreten. Bei uns kann man aber auch Konzertkarten kaufen. Das ist sehr, sehr vielschichtig und wir versuchen vor allem oftmals Anregungen zu schaffen, die im ersten Wurf vielleicht gar nichts mit dem Einkaufen bei uns zu tun haben.
Anregungen auch jenseits des Einkaufs. Christian Greiner,
an der Stelle nur Gründe zum Kommen zu finden.
An der Stelle müssen wir dann einen Punkt machen, weil wir jetzt gleich um 11 Uhr hier die Nachrichten wieder haben im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich, Christian Greiner, dass Sie uns das geschildert haben. Und wir diskutieren hier in der Agenda gleich weiter im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Agenda.
Und da reden wir heute über das folgende Thema. Die Zukunft der Innenstädte. Haben große Kaufhäuser ausgedient? Die großen Kaufhäuser, die mal als Konsumtempel bewundert wurden. Aber viele sagen eben, dass diese Zeiten, in denen das der Fall war, wirklich vorbei sind. Und die Gründe sind vielfältig. Wir haben eben schon von den hohen Mieten gehört. Der boomende Onlinehandel natürlich und auch das grundsätzlich veränderte Konsumverhalten. Und dann kommt hinzu auch noch, dass zuletzt durch die Pandemie viele Lockdowns erfolgten beziehungsweise einfach Geschäfte nicht gemacht werden konnten, weil die Geschäfte zu waren. Ein Hörer, der uns geschrieben hat, ist Michael Bock. Er schreibt aber, ich kann mir eine Innenstadt ohne Kaufhäuser nicht vorstellen. Ohne Kaufhäuser hätte ich den schönen Nachmittag am Montag nicht erlebt. Kaufhäuser bringen Menschen zusammen. Die Kaufhäuser sind weniger eine Angelegenheit des Marktes als vielmehr eine Angelegenheit der Städte und Gemeinden. Das führt mich direkt zu Frau Wagner-Endres, denn Sie haben eben gesagt, dass die Kommunen sehr in der Pflicht stehen, wenn es um die Gestaltung der Innenstädte geht. Also die Kommunen, so muss man es richtig ausdrücken, stehen schon in der Pflicht, auch etwas zu tun und sich nicht darauf zu verlassen, dass Händler schon automatisch da sind. Das sehen wir zunehmend in den deutschen Innenstädten.
Da haben Sie recht. Und was Herr Bock sagt, ist, glaube ich, da ein sehr gutes Synonym dafür. Also was für eine zentrale Bedeutung auch so ein Ort wie ein Kaufhaus in der Innenstadt haben kann. Also wie stark es doch auch zur DNA der Innenstadt gehört. Und deshalb muss man da sicher auch besonders drauf schauen. Aber Sie haben es eben auch schon angesprochen. Es geht eben nicht nur um ein Kaufhaus, sondern es geht ja letztlich um die gesamte Innenstadt. Und da hat die Kommune natürlich auch eine besondere Verantwortung und letztlich aber auch eine besondere Position, weil sie ist die einzige, die Stadt ist die einzige, die die gesamte Innenstadt auch so in ihrer Entwicklung als ein Gemeinschaftswerk auch im Blick behalten kann.
Das heißt, Sie haben mal gefordert, dass ein Zielbild entwickelt werden müsse.
Ganz genau. Und so ein Zielbild ist natürlich auch ein Gemeinschaftswerk. Also eben wurde es schon angesprochen, dass man, also Herr Düsterdijk hat es, glaube ich, gesagt, dass man natürlich damit allen Akteuren, die in der Innenstadt aktiv sind, auch daran arbeiten muss. Und dass man da auch ein gemeinsames Zielbild entwickeln muss, damit man weiß, wo die Reise denn hingehen soll. Und die Kommune ist aber der Akteur, der das in der Hand halten kann und dann daraus aus diesem Zielbild auch eine entsprechende Strategie entwickeln und die Prozesse auch gestalten. Mhm. Und was wir eben auch gesagt haben, was mir bei der Innenstadtentwicklung auch noch wichtig ist, ist, wenn wir mal zurückschauen in die letzten 100 Jahre, die Entwicklung der Städte hat ja rasant zugenommen. Das heißt, die Zukunft und viele unserer Zukunftsfragen werden auch in den Städten entschieden. Und deswegen haben wir in unserer Studie auch gesagt, letztlich ist es so, dass auch so eine Innenstadt sich von den Erfordernissen dieser Transformation, die wir ja brauchen, sprich beim Klimaschutz, bei der Frage der Klimaanpassung, der Frage, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen und wie wir auch den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken wollen, dass sich die Innenstädte davon auch nicht freisprechen können. Das heißt, auch diese Aspekte plus natürlich auch die Mobilitätswende, die wollen wir hier nicht vergessen. Das Thema Verkehr wurde schon angesprochen. Die müssen wir auch in der Innenstadt wiederfinden. Und eigentlich ist das auch eine Chance, weil es so ein zentraler Punkt ist.
Und wenn wir mal schauen auf die letzten 100 Jahre, dann hat sich ja diese wirkliche Dominanz des Handels genau in der Zeit auch entwickelt. Also die Kaufhäuser, so wie wir sie heute kennen, das ist eigentlich ein Produkt des 19. oder des frühen 20. Jahrhunderts. Und dann in der Nachkriegszeit gab es diese typischen Einkaufsstraßen mit den Fußgängerzonen. Das heißt aber, vorher gab es auch ganz viele andere Konzepte in Innenstädten und das heißt, auch für die Zukunft muss wieder etwas Neues vielleicht gedacht werden.
Das ist richtig und auch diese Idee oder auch dieses Bild vom Marktplatz der Innenstadt, ja, das ist ja ein ganz altes Bild, wenn man so will. Und das findet man heute wieder, weil nämlich auch dieses Thema Marktplatz oder auch Märkte, Markthallen, sowas ist auch ein Trend, den wir heute wieder erleben. Das Thema Gastronomie wurde angesprochen, so kleinere Markthallen mit verschiedenen gastronomischen Angeboten. Das sind Konzepte, die auch in leerstehenden Immobilien jetzt einziehen in der Innenstadt und auch so ein Marktgefühl, Treffpunktgefühl auch wieder schaffen können.
Stichwort Dominanz des Handels oder beziehungsweise des Konsums. Ich habe in der Vorbereitung den Satz gelesen, Konsumzwang verhindert die Stadt für alle. Denn eine Stadt heißt eben Handel und Gewerbe, Kultur und Wohnen, alles zusammen. Und wenn man an die Transformation denkt, so wie Sie das auch in einer Studie beschrieben haben, Frau Wagner-Endres, da geht es Ihnen um Transformationsbausteine. Ich lese die mal vor. Das sind 6 insgesamt. Klimaanpassung, dazu haben Sie eben schon was gesagt. Klimaschutz, die Mobilitätswende, sozialer Zusammenhalt, Gemeinwohlorientierung und Kreislaufwirtschaft. Vielleicht, um mal ein bisschen darauf zu schauen. Was steckt hinter diesen Transformationsbausteinen?
Ja. Also ich kann jetzt natürlich in der Kürze der Zeit
nicht auf alle eingehen, aber zum Beispiel die Mobilitätswende, Sie haben eben schon davon gesprochen.
Ja, Mobilitätswende wurde eben schon angesprochen, das ist ein großes Thema. Wir haben Jahrzehnte der autogerechten Stadt hinter uns, wir diskutieren jetzt über die autofreie Stadt und in der Innenstadt ist die Innenstadt und die Aufenthaltsqualität der Innenstadt ist eigentlich ganz entscheidend davon abhängig, wie sie erlebt wird von den Fußgängerinnen und Fußgängern und nicht vom Auto aus am Ende.
Wobei Ihnen da Leute entgegenhalten würden, die müssen ja auch irgendwie dahin kommen. Und das ist ja die alte Prämisse auch vieler Händler. Wir haben das bei Herrn Greiner eben ein bisschen gehört. Natürlich, der öffentliche Nahverkehr, das ist gut, wenn die Leute dann mit Bussen, Bahnen anreisen. Aber nicht jeder wohnt an einer S-Bahn-Station und deswegen braucht es auch Autos.
Im Moment ist das sicher so. Und da sehen wir die divergierenden Interessen, die es da einfach gibt, die es nicht nur beim Thema Mobilität gibt, ne, sondern auch bei anderen Fragen der Innenstadtentwicklung. Aber ich bin immer dafür, weiter nach vorne zu schauen und die langen Linien zu sehen und zu sehen, wo wollen wir denn hinkommen am Ende und was nützt uns denn am Ende am ehesten.
Und da ist die autofreie Stadt möglich.
Ganz genau. Und da muss es definitiv in diese Richtung gehen.
Herr Lüsterdijk vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, sehen Sie das auch so?
Also das sehe ich etwas differenzierter. Ich glaube, wir liegen da nicht auseinander, Frau Wagner-Endres. Sie haben es ja richtig gesagt. Wir werden nie ganz ohne den, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit, ohne den Individualverkehr auskommen. Das hängt auch mit den Stadt-Umland-Beziehungen zusammen. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung und eben, wie Sie richtig sagten, Herr Brinkmann, leider nicht den ausgebauten ÖPNV, der alle zu jeder Zeit an jeden Ort bringt. Deswegen werden wir nicht ganz auf das Auto verzichten können. Aber das führt mich nochmal, ich würde da gerne nochmal anknüpfen, an Ihre vorherige Frage, was können die Kommunen tun? Frau Wagner-Endres hat das ja auch richtig gesagt. Dazu zählen Mobilitätskonzepte, dazu zählt auch die Frage, wie gehe ich mit Parkraum, mit Parkmöglichkeiten in den Innenstädten um? Und wir sind ja da nicht, fangen nicht bei Null an. Die Städte und Gemeinden sind seit vielen Jahren da aktiv, Stichwort Einzelhandels- und Zentrenkonzepte, Innenstadtkonzepte zu entwickeln mit den Innenstadtakteuren, mit dem Einzelhandel vor Ort, mit unter Einbindung natürlich der Bürgerinnen und Bürger zu überlegen, wie soll meine Innenstadt der Zukunft aussehen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, was die Kommunen machen. Ich möchte aber nochmal in dem Kontext darauf hinweisen, was der Oberbürgermeister Dudda aus Herne heute Vormittag schon dazu gesagt hat. Sie erinnern sich, die Einflussnahmemöglichkeiten der Kommunen sind auch endlich an der Stelle. Er hat darauf hingewiesen, dass sie nur die Einzelhandelsimmobilien Herne umnutzen konnten, weil sie eine finanzielle Förderung bekommen haben, weil sie Zugriff auf die Immobilie bekommen haben. Das ist eben nicht ohne weiteres möglich. Deswegen ist mein Appell auch nochmal an der Stelle.
Und manchmal, das haben wir auch schon gehört, lassen auch gerade Fonds zum Beispiel ihre Immobilie einfach erstmal
liegen. So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Wir brauchen bessere Zugriffsmöglichkeiten auf die Immobilien. Da ist auch möglicherweise am Planungsrecht noch nachzuschärfen, Stichwort kommunale Vorkaufsrechte, aber auch die Frage eben, Kommunen finanziell dahingehend zu unterstützen, dass sie etwa Zwischenmiete, Zwischenerwerb von leer gefallenen Handelsimmobilien durchführen können. Das ist in vielen Städten nicht der Fall. Kommunen, die in einer Haushaltsnotlage sind, können nicht ohne weiteres in einen Zwischenerwerb gehen. Und da haben sehr viele Bundesländer, auch der Bund, in der Corona-Krise beispielhaft auch Förderinstrumente, Innenstadtfonds aufgelegt. Das sind Instrumente, die wir auch in der Zukunft benötigen.
Ich möchte gerne Francesca Scheibler begrüßen. Sie ist uns zugeschaltet und sie ist Pressesprecherin der Stadtretter. Das ist ein Netzwerk, in dem sich Kommunalverwaltungen engagieren, Wirtschaftsförderungen, Stadtmarketinggesellschaften, auch die Immobilienwirtschaft und der Einzelhandel. Guten Tag, Frau Scheibler.
Guten Morgen.
Vielleicht zunächst ein paar Worte zu diesem Netzwerk, die Stadtretter. Was genau ist das, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben? Wie arbeiten Sie?
Ja, wie Sie das schon richtig gesagt haben, wir sind ein digitales Netzwerk, eine Plattform aus jetzt knapp 1200 Städten und Kommunen und natürlich Unterstützer, Unternehmen. Und was bei uns das höchste Ziel ist, ist die Revitalisierung der Innenstädte, also Innenstadtentwicklung. Und dazu nutzen wir unsere Schwarmintelligenz aus dem Netzwerk. Das heißt, alle unsere Mitglieder, wir tauschen uns regelmäßig aus, wir bauen auf den Wissenstransfer, wir veröffentlichen Best Practices, damit nicht jede Kommune das Rad neu erfinden muss, nicht jede Kommune immer wieder bei Null anfangen muss, was wir ja auch schon hier gehört haben. Und dazu setzen wir eben auf unsere Schwarmintelligenz. Das heißt, wir initiieren auch Projekte mit unseren Kommunen. Fragen aktiv, was braucht ihr, was wollt ihr, was bewegt euch? Und da treten wir eben ein und verknüpfen, vernetzen und vermitteln.
Revitalisierung, das steckt schon in Ihrem Namen mit drin, die Revitalisierung der Städte. Sie, die Stadtretter, Sie wollen etwas tun, damit die Innenstädte auch so erhalten bleiben. Und wenn wir, Sie haben gerade angesprochen, dass es darum geht, auch Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Best-Practice-Beispiele, welche können das denn sein?
Ein sehr aktuelles Beispiel, jetzt gerade auch in dem Bezug der Kaufhaus oder des Kaufhaussterbens. Als es um die Schließung von Karstadt Kaufhaus ging, waren wir ziemlich vorne mit dabei, dass wir einen Roundtable einberufen haben, betroffene Kommunen sich zusammengetan haben und so konnten sie dann nach dem Roundtable sich auch bilateral dazu austauschen. Das heißt, sie standen nicht mehr alleine da. Weil gerade bei so einem Fall im Prinzip gibt es ja keinen Masterplan. Niemand weiß, was ist richtig, was ist falsch. Aber so kann man eben zusammenschauen, gemeinsam Lösungen finden. Und dort war eben in diesem Roundtable eine betroffene Kommune dabei, die Karstadt schon 2008 geschlossen hat. und sich dann überlegt hat, wie man die Stadtentwicklung grundsätzlich umdenken muss. Also nicht nur die Immobilie einzeln betrachten, sondern wie ist das Umfeld? Was haben wir für Besucherströme? Was fordern Bürgerinnen und Bürger mit dieser Immobilie? Und so kann man eben auch in eine Richtung Quartiersentwicklung mal denken. Was? Und die Stadt komplett neu drehen.
Ja, was fordern Bürgerinnen und Bürger? Wir haben jetzt eben schon häufig darüber gesprochen, über den Umbau der Innenstädte.
Herr Brinkmann, da würde ich, wenn Sie gestatten, noch mal kurz einhaken wollen. Ich finde das eine grundsätzlich sehr gute Aktivität der Initiative, die gerade vorgestellt wurde. Aber seien Sie sicher, dass natürlich die kommunalen Spitzenverbände seit Jahrzehnten genau dieses Thema, das ist ja unsere originäre Aufgabe, auch in Kooperation übrigens mit dem DIFU, diese Vernetzungsarbeit leisten. Das ist gut, wenn es auch andere noch tun, nicht? Und unterstützenswert ist in der Tat der Ansatz von guten Beispielen lernen. Das will ich nochmal ausdrücklich unterstreichen.
Und der Deutsche Städtetag ist, wenn ich es richtig weiß, auch bei den Stadträtern
ganz
mit dabei.
Ganz genau. Ja, ich weiß nicht, ob die dabei sind jetzt im Detail. Wir haben mit dem Deutschen Städtetag eine eigene Plattform, völlig unabhängig von den Stadträtern. Das ist, nennt sich unsere Stadtimpulse, aufgebaut mit Partnern und auch mit dem Handelsverband Deutschland, mit dem HDE. Was sehr viel Zuspruch auch erfährt, in eine gleiche Richtung denkend, von guten Beispielen lernen, Beispiele der Innenstadtentwicklung darzustellen. Das ist wichtig und das unterstützen wir natürlich für unsere Mitglieder, für die Kommunen, für den Deutschen Städte- und Gemeindebund, diese Netzwerke zu bilden. Unsere Stadtimpulse können Sie im Internet auch nachschauen, wo wir unterschiedliche Handlungsfelder aufzeigen, wenn es Fragen gibt in den Kommunen. Und da kommt es in der Tat auf eine gute Kommunikation an, dass wir die Innenstadtakteure vernetzen. Das hatte ich vorhin schon gesagt, in den Dialog kommen. Letztlich, die Entscheidungen müssen dann vor Ort getroffen werden. Es gibt keine Blaupause, auch das ist schon richtigerweise gesagt worden. Man muss immer unter den Rahmenbedingungen vor Ort Entscheidungen treffen für eine zukunftsfähige Innenstadt.
Sagt Bernd Düsterdick vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Noch einmal an Frau Scheibler von den Stadträtern zurückgegeben. Der Punkt, auf den ich eben auch hinaus wollte, ist, dass wir ja schon viel darüber gesprochen haben, über den Innenstadtumbau und über die, ich sag mal, diverse Nutzung, weg von der Shopping-Monokultur. Ist das etwas, was Sie auch unterstützen?
Definitiv, definitiv. Wir benutzen den Begriff Innenstadt sterben ungern, aber es ist ja de facto so, es war vor Corona schon so, durch Corona natürlich nochmal verstärkt. Man sagt natürlich auch oft, der Onlinehandel bringt unsere Innenstädte zum Aussterben, aber das sehen wir nicht ganz so. Wir sagen, okay, es ist die Digitalisierung grundsätzlich und es sind aber die Innenstädte, die darauf reagieren müssen, die sich anschauen müssen, okay, was wird denn heute überhaupt verlangt? Also was mache ich mit so einer großen Immobilie? Was braucht beispielsweise die Jugend? Aber daraus muss man eben dann einen Dialog ableiten, die Akteurinnen und Akteure an einen Tisch bringen und schauen, was gewünscht wird. Und so muss man eben auch wegkommen von diesem klassischen von dieser klassischen Handelsinnenstadt. Das heißt, wenn man eine große Immobilie leerstehend hat, wie kann man kurzfristig eine Zwischennutzung organisieren? Mit beispielsweise das produzierende Gewerbe, was oft ja außerhalb der Innenstädte angesiedelt ist, auch mal in die Innenstadt bringen. Was wird denn überhaupt gemacht? Wofür steht unsere Stadt? Was ist denn die Identität unserer Stadt? Und so eben das Gewerbe beispielsweise in einem Kaufhaus ausstellen für Besuchergruppen, für Schulklassen. Was haben wir denn für Jobs in unserer Stadt eigentlich? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Oder Mischkonzepte.
Ja, ich würde gerne noch einmal an Frau Wagner-Endres, Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik weitergeben. Denn eins dieser Konzepte ist ja zum Beispiel die 15-Minuten-Stadt. Also der Grundgedanke, die weit verbreitete Trennung in Wohn-, Arbeits- und Sozialviertel, die wird aufgehoben und stattdessen bestehen die Funktionen im gleichen Viertel nebeneinander. Also ist das diese Durchmischung, von der wir jetzt schon gesprochen haben. Was halten Sie von dieser 15-Minuten-Stadt?
Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz. Ich würde aber gern auch nochmal darauf zurückkommen, was jetzt eben gesagt wurde, weil ich solche Initiativen wie auch die Stadtretter und wie es auch Herr Düsterdiek angesprochen hat, die Stadtimpulse sehr, sehr wichtig finde, weil diese Vernetzung und dieses Lernen voneinander innerhalb der kommunalen Familie total wichtig ist, um nämlich auch mal Dinge zu realisieren. Und ich glaube, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, weil wir wollen ja immer ein Ergebnis haben. Wir wollen ja, dass Dinge funktionieren und dass Leerstand aufgehoben wird. Aber manchmal ist es eben auch nicht so einfach. Und wir leben ja auch in sehr dynamischen Zeiten, um es mal positiv auszudrücken. Und das heißt, manchmal muss man Dinge eben auch einfach ausprobieren, also Experimente wagen. Und auch das ist was Städte voneinander lernen, auch bei der Innenstadtentwicklung, einfach mal ausprobieren und in Form vielleicht, ja, in der Wissenschaft sagen wir dazu Reallabore, ja, mal Installationen in der Stadt zu machen, die auch nur temporär sein können, nur zeitweise mal über den Sommer oder auch jetzt im Winter zu überlegen, wie kann vielleicht auch Kultur im öffentlichen Raum funktionieren. Und das muss gar nicht immer auf Dauer ausgelegt sein, aber so kann man eben auch mal austesten, was wird denn eigentlich auch angenommen. Also das, was eben
das ist ja unter dem Stichwort Pop-up in letzter Zeit auch in Mode gekommen.
Zum Beispiel, genau, oder zur Frage, auch die jetzt angesprochen wurde, welches Gewerbe ist denn in unserer Stadt und Produktion, macht sowas in der Innenstadt vielleicht auch mal Sinn, das transparent zu machen, eine gläserne Manufaktur zu haben, kann das funktionieren? Also solche Dinge auch mal zu denken. Also neu zu denken, die vorher vielleicht ja, jetzt nicht unbedingt im Bild der Innenstadt gewesen sind.
Und Herr Düstert, ja, ich wollte Herr Düstert, vielleicht gerne noch mal einhaken. Das ist völlig richtig. Also ich kann mich Frau Wagner-Endres da nur anschließen. Es gibt ja viele Diskussionsforen und Gremien. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir als Deutscher Städte- und Gemeindebund ja auch im sogenannten Beirat Innenstadt des Bundesbauministeriums aktiv mitwirken. Diese Einrichtung gibt es bereits seit der letzten Legislaturperiode, wo die Innenstadtverbände, Verband der Händler, der Einzelhändler und so weiter, kommunalen Spitzenverbände zusammenwirken, mit Bund und Ländern überlegen, welche Handlungsempfehlungen sind wichtig und müssen umgesetzt werden. Ganz so einfach, wie es jetzt hier dargestellt wird, zum Teil, wir wollen Gewerbe hier mal und dies und jenes dort mal, ist es natürlich dann in der Praxis für die Kommunen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen.
Klar, man kann es nicht immer planen als Kommune und vorgeben,
genau,
sozusagen.
Man kann es nicht vorgeben. Ja. Ich habe auf die Schwierigkeiten des Zugriffs auf die Immobilie hingewiesen. Ein Beispiel noch, das Thema Wohnen. Es wird vorhin, ist auch Wohnen in der Innenstadt angesprochen worden. Das finde ich gut, das finden wir sehr sinnvoll, wo es möglich ist. Aber es muss auch rechtlich möglich sein. Herr Brinkmann, überlegen Sie, dass wir natürlich Nutzungsmischungen haben. Wenn ich jetzt von Kleingewerbe oder Gewerbetreibenden, Gastronomie und Wohnen rede, haben wir Emissionsschutzkonflikte. Mhm. Stichwort Lärm. Das ist nicht ohne weiteres planerisch in den Kommunen möglich. Hier gilt es beispielsweise.
Wenn man zum Beispiel neben einer Betriebsstätte wohnt. Und
in der Tat. Wenn Sie jetzt die Umnutzung einer Handelsimmobilie zu Wohnzwecken überlegen, dann kann man das tun. Da braucht man aber auch den emissionsschutzrechtlichen Rahmen, dass das zulässig ist. Hier gilt es auch nachzusteuern, weil wir diese Möglichkeiten im Rechtsrahmen noch nicht überall haben.
Es gilt also, Herr Düsterdijk, vieles zu bedenken, auch bei dem von mir eben genannten Beispiel der 15-Minuten-Stadt, um das begrifflich nur noch zu erklären, da geht es dann eben darum, dass alles fuß- oder fahrradläufig innerhalb von 15 Minuten zu erreichen ist. Ich würde an dieser Stelle aber gerne noch Frau Friedrich, Stefanie Friedrich zu Wort kommen lassen, damit wir nicht nur den Blick auf das Negative haben, nicht nur immer auf Veränderung gucken, das haben wir zu einem guten Teil getan in dieser Sendung, aber bei mir steht auf dem Monitor, bei Frau Friedrich, sie verteidigt die großen Kaufhäuser. Guten Tag, Frau Friedrich.
Guten Tag.
Das heißt, Sie sind ein Kaufhaus-Fan.
Ja, ich bin ein Kaufhaus-Fan. Ich habe lange Zeit in meiner Mittagspause von der Arbeit, bin ich mal schnell rübergelaufen zum Karstadt, so einen Gang durch alle Etagen und habe zig Sachen erledigt. Ich habe das ja aufgeschrieben. Ich gehe durch die Kosmetikabteilung, kaufe was ein. Dann kaufe ich mir eine Strumpfhose. Ich habe ganz, ganz teure. Ich habe preiswertere. Ich habe viele Größen zur Auswahl. Dann kaufe ich für meinen Mann Klamotten. Dann hole ich noch Haushaltswaren. Ich kann Bettwäsche kaufen. Ich kann Töpfe kaufen. Ich finde im Grunde alles, was ich im täglichen Leben brauche. Und dann so einen kleinen Kram wie Sicherheitsnadeln und Knöpfe. Die brauchte ich nämlich kürzlich und habe überlegt, wo finde ich das überhaupt noch? Wo gehe ich Sicherheitsnadeln kaufen, wenn es kein Kaufhaus gibt? Also das wird wirklich schwierig.
Und im Kaufhaus finden Sie alles?
Bitte, im Kaufhaus finde ich einfach praktisch alles, wobei das sich auch irgendwie verändert und reduziert. Also ich bin schon als Kind mit meiner Mutter ins Kaufhaus gegangen, das fand ich immer toll, dass da einfach so alles ist. Und ich habe dann überlegt, in was für Geschäfte kann ich denn gehen, um jetzt zum Beispiel Unterwäsche zu kaufen. Das ist ja irgendwie, da finde ich einen Laden von dieser Marke und von jener Marke. Aber wenn mir die eine Marke nicht gefällt oder nicht passt oder was weiß ich, dann wo ist denn das nächste Geschäft? Und im Kaufhaus habe ich einfach ganz viele Möglichkeiten. Also ich möchte gar nicht durch die ganze Stadt rennen müssen und suchen. Mhm. Manche Dinge will ich auch gar nicht im Internet kaufen, weil die will ich sehen, anfassen, probieren. Ja, so halt. Mhm. Also das bietet ja einfach das Kaufhaus und niemand sonst.
Das Plädoyer von Frau Friedrich aus Köln für das Kaufhaus. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und das führt mich dann noch einmal ganz an den Anfang dieser Sendung. Da habe ich nämlich unter anderem Frau Wagner-Endres und Herrn Düsterdick gefragt, ob Sie glauben, dass wir in 10, in 15 Jahren noch durchs Kaufhaus gehen werden. Nun haben wir von Frau Friedrich dieses wirklich deutliche Plädoyer gehört für das Kaufhaus. Wenn, und da waren Sie sich, glaube ich, beide einig, wahrscheinlich wird es noch in 5 oder in 10 Jahren Kaufhäuser geben. Was wird das Schöne daran sein? Frau Wagner-Endres.
Also ich teile das Bild von Frau Friedrich und wünsche ihr und wünsche uns, dass es diese Möglichkeit auch eben in 5 und 10 Jahren noch geben wird, dass wir in der Innenstadt, sei es in einem Kaufhaus oder sei es vielleicht auch in einem größeren Gebäudekomplex, all das gibt, was wir wirklich brauchen, auch zu kaufen gibt. Aber das Schöne daran, das hoffe ich, dass in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht auch, und wir wissen ja, dass sich unsere Welt verändern wird, dass das Schöne daran wird sein, dass ich mich hoffentlich auch in diesen Kaufhäusern und auch davor im öffentlichen Raum aufhalten werden kann, weil nämlich die Aufenthaltsqualität und der Raum so schön ist, dass ich dort auch gerne verweilen möchte, dass ich nicht unbedingt was kaufen möchte und vielleicht mit meinen Enkelkindern, die einfach nur draußen sein wollen, auch nicht unbedingt immer was zahlen muss, wenn ich irgendwo was benötige, sondern einfach auch nur sein kann und generationenübergreifend mich dort auch bewegen kann.
Genau, da geht es dann doch auch um den Stadtumbau zumindest drumherum. Herr Düsterdick, auch die Frage an Sie. Ein Kaufhaus, wie wir es bei Frau Friedrich eben gehört haben, ein Haus, wo man alles unter einem Dach bekommt. Und wenn Sie in 10 oder 5 Jahren noch da durchlaufen können, was wird das Schöne daran sein?
Ja, das hat die Frau Friedrich wunderbar beschrieben. Das ist eben der Punkt, dass ein Warenangebot, diversifiziertes Warenangebot unter einem Dach zur Verfügung steht. Und wenn das Ganze, wie heute schon diskutiert, aufgewertet wird durch gastronomische Angebote, möglicherweise durch kleinere kulturelle Geschichten in einer solchen Liegenschaft, dann wird das ein Ankerpunkt bleiben in unseren Innenstädten. Und wir werden einen Umbruch erleben. Unsere Innenstädte werden sich in den nächsten Jahren massiv ändern und ändern müssen, auch was das Thema Klimaanpassung, Klimaschutz angeht. Aber da bin ich mir sicher, wenn wir dann solche Warenhäuser auch in Zukunft noch haben an verschiedenen Standorten, sind das wichtige Ankerpunkte für lebendige und vitale Innenstädte. Und das hoffe ich sehr.
Ankerpunkte für vitale und lebendige Innenstädte. Da konnten wir, glaube ich, ein bisschen versöhnlich enden, nachdem wir auch über viele Probleme rund um die Kaufhäuser gesprochen haben in dieser Sendung, hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, die Zukunft der Innenstädte, haben große Kaufhäuser ausgedient. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik und bei Bernd Düsterdick vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der uns die ganze Zeit zugeschaltet war. Und ich möchte noch Herrn Moritz nennen, der uns geschrieben hat und der uns ein Szenario aufmalt, wie aus kleinen Manufakturen und Wohnen schöne, lebendige Innenstädte, in denen alles gemeinsam zu finden ist und alles gemeinsam lebt, wie so etwas funktionieren kann. Er schreibt zum Beispiel, in Amsterdam und Groningen gibt es gute Beispiele. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.